Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Broadcast, der Podcast von ProCup Zentralschweiz. Nadja, wir haben wieder ein Mitglied, das uns seine Lebensgeschichte erzählt. Aber zuerst, wie geht es dir?
Hey, mir geht es grundsätzlich gut. Es ist gerade Mitte Juni, nein, es ist ein bisschen später schon, und es ist ein Wahnsinnshitze. Darum habe ich kurz umentschieden, dass wir heute ein anderes Podcast-Studio haben, nämlich ein klimatisiertes Sitzungszimmer. Und es ist gerade eine Wohltat, hier innen zu sein.
Mal, also ich muss schon sagen, es ist angenehm. Es ist angenehm.
Schön. Ja, du hast schon gesagt, wir haben eine weitere Lebensgeschichte, die wir heute hören dürfen. Silvia Epp ist bei uns. Du hast dich gemeldet. Willkommen, Silvia.
Hallo zusammen.
Magst du dich gerade vorstellen, wer du bist?
Ich bin Silvia, 32, aufgewachsen in Pristen im Kanton Uri. Ich habe zwei Kinder und wohne auf einem Bauernhof.
Genau. Wo wir den Aufruf gemacht haben, wir wollen die Lebensgeschichte von Menschen mit Behinderung hören, hast du nicht lange gezögert und hast mir geschrieben. Wieso hast du das gemacht, Silvia?
Ja, ich finde es einfach mega wichtig, dass wir sichtbar werden. Es hat so viele Leute um, die irgendeine Beeinträchtigung haben. Und ich habe das Gefühl, wir gehen im Alltag fast ein bisschen unter.
So schön, dass du da bist und dich zeigst. Ich würde gerne so ein bisschen einsteigen in dein Leben. Wie und wo bist du aufgewachsen? Wie war deine Kindheit gewesen? Hast du Geschwister?
Also ich bin in Pristen im Kanton Uri aufgewachsen, auf dem Hof, wo ich jetzt noch wohne. Mein Vater war alleinerziehend, wir waren zu vierten. Und dann sind später noch zwei dazugekommen, eine Halbschwester und eine Stiefschwester. Und ja, wir hatten eine anstrengende Kindheit. Wir haben viel mitgeholfen auf dem Betrieb, aber grundsätzlich haben wir sehr einen liebenswürdigen Vater. Und auch meine Grosseltern waren im gleichen Haus und die haben wir so geliebt, die haben so viel für uns gemacht.
Also ein Drei-Generationen-Haus auf einem Bauernhof?
Ja.
Ja, über euch gibt es ja noch einen Doc und ich habe sicher mal die erste Hälfte gesehen und ich weiss, wie es bei euch daheim aussieht. Und was so passiert, wenn bei euch Schnee kommt, darum, also den Zusammenhalt hat man schon gespürt. Also jetzt auch in dem Dock.
Ja, das ist vielleicht schon so.
Ja, plötzlich kommt dann der Schnee zu Besuch, weißt du? Plötzlich in die Wohnung rein.
Was? Bis ins Haus rein?
Das war nur im 99, wo die Läuwe kam. Da war ich 5-jährig. Okay. Und das ist noch krass, das erinnere ich mich daran, wie wenn es gestern gewesen wäre.
Wahnsinn.
Also der Daddy hat uns am Abend davor gesagt, wir sollen zu ihm ins Bett liegen, weil er nicht wisse, ob wir am Morgen noch das Dach auf dem Haus haben. Mhm. Und dann sind wir nachher liegen. Und ich weiss schon, wir hatten Angst gehabt, aber es ist dann einmal gegangen und ich bin am Morgen wach geworden. Meine zwei Brüder sind neben mir gelegen. Und dann wollte ich eigentlich gerade aufstehen und bin vor dem Fenster so gehockt. Und dann hat es gemacht, BOOM! Und dann war alles voller Schnee gewesen. Dann sind irgendwie meine Brüder auf und der eine ist auf mich raus. Mhm. Und dann habe ich die Tiere nicht aufgebracht und ich habe noch gedacht, du Trottel, warum um Gottes Willen tust jetzt du mir nur die Tiere zuheben, wenn alles voller Schnee ist? Mir war natürlich erst Jahre später bewusst gewesen, dass das gar nicht er war, sondern der Druck von dieser Lawine.
Wahnsinn.
Und dann ist aber relativ rassig mit Daddy gekommen und hat uns da rausgezogen und hat gesagt, ja, er hat gedacht, es hat dreimal geflackert in der Küche, dann hat er getatscht und hat gedacht, jetzt hat er keine Familie mehr.
Wow, unglaublich. Und noch so gute Erinnerungen daran, also du hast gesagt, als wäre es gestern gewesen,
ja,
weil dir das also so eingefahren ist.
Jahre gebraucht, also am Anfang, ich glaube der Winter danach, der zweite Winter danach, hat es viel gegeben, dass mit Daddy hat man mit mir ins Bett liegen, bis ich geschlafen habe, weil ich so Angst hatte vor diesen Läuven. Und ich habe auch heute noch, also ich bin heute erwachsen und selber Mami und auch heute noch, wenn es wirklich viel Schnee hat, kann es sein, dass ich auch so ein bisschen Angst habe.
Mhm. Aber ihr habt darüber geredet in der Familie.
Ja, ja, das war schon das Thema. Mhm. Ja, ja. Mhm. Wir waren dann mal, glaub, beim Kinderarzt noch und die haben uns da getestet, ob wir da irgendwie ein Trauma und so haben. Aber da ist eigentlich nicht gross etwas rausgekommen. Mhm. Und wir konnten das eigentlich gut verarbeiten.
Mhm. Und so ein Bauern, was gibt dir das Bauern oder was hat dir das als Kind gegeben?
Also ich bin als Kind eigentlich sehr glücklich gewesen, dass wir gebauert haben. Ich habe Kinder immer gerne gehabt, wir hatten Katzen gehabt. Alle Tiere habe ich geliebt und das ist ja heute noch so. Mhm. Und ja, ich will eigentlich nicht anders, also wohnen will ich nicht an einem anderen Ort, als auf einem Bürohof, weil du hast einfach Freiheiten, gerade für Kinder, wo du sonst nicht hast. Und gerade meine beiden finde ich auch so schön, dass sie jetzt können so aufwachsen
können. Ist das auch während der Jugendzeit, Pubertät so gewesen, oder hättest du dir manchmal gewünscht, weißt du, mitten im Dorf zu wohnen?
Ja, das hat sicher auch gegeben. Zum Beispiel eben, wenn alle anderen irgendwie in der Sonne am See gelegen sind und wir durften zu Hause, dann hat es dann manchmal schon Phasen gehabt, wo wir auch gefunden haben, nein, das ist jetzt gar nicht cool. Aber du hast es einfach gemacht, weil du hast nichts anderes gekannt.
Ja. Wie sind Ihre Ausgänge von dort oben runter?
Ich bin eigentlich gar nicht gross ausgegangen. Das hat mir nie viel gesagt. Ich weiss nicht, warum. Meine Geschwister, die sind schon viel, aber die haben alle bei Kollegen übernachtet und so. Aber das war einfach nie so meine Welt gewesen.
Spannend. Habt ihr ein Töffli gehabt?
Ja, später dann. Und ich bin halt, ich bin früher weg. Ich bin mit 15 ausgezogen. In ein Zimmer hatte ich. Ich bin ja in ein Praktikum mit der Pflege und nachher habe ich 3 Jahre die Lehre gemacht dort. Und dann habe ich dort müssen wohnen, weil ich habe dann am Abend nicht nach Hause, wenn ich je nachdem, was für eine Schicht das ich hatte.
Das wäre gar nicht möglich gewesen.
Nein, wäre nicht möglich gewesen.
Und gleich, also wenn ich mir jetzt gerade überlege, 15 auszogen, schon wahnsinnig früh. Also du hast sehr früh und sehr jung müssen selbstständig werden schon.
Ja, vielleicht war das jetzt ein bisschen der Vorteil auch gewesen. Da ich ja ohne Mami aufgewachsen bin, habe ich die gewisse Selbstständigkeit halt schon früher gelernt.
Ja.
Und meine Grossmami ist schon früher körperlich so ein bisschen, dass sie nicht mehr so mega läuft und so. Und sie hat schon zu uns geschaut, sie hat auch für uns gekocht und so. Mhm. Aber man hätte gleich ein bisschen mithelfen müssen. Und das hat einen schon ein bisschen fürs Leben geschult, ja.
Warum hast du dich dann auch für die Pflege entschieden? Vielleicht auch wegen dem, weil man zueinander schaut und so.
Ich habe dort, wo es um die Berufswahl gegangen ist, gar nicht so richtig Unterstützung gehabt. Ich habe lange nicht gewusst, was ich soll. Ich bin mal in der Berufsberatung und dort habe ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, da sagen wir eher, was ich nicht kann und was ich nicht. Ja, also wirklich, also ich habe das so empfunden. Und dann habe ich so ein bisschen gewusst, eben in der VG oder vielleicht, mein Vater hat immer das Gefühl gehabt, ja, du kannst doch in Verkäufer, du bist eine gute Verkäuferin. Und als ich dann geschnuppert habe, habe ich dann aber schnell gemerkt, das ist einfach nicht so meine Welt. Und ich habe dann geschnuppert, eben in dem Heim, wo ich die Lehre noch gemacht habe, und habe gefunden, wow, das ist so ein lässiger Job und die Leute und ja.
Ist das ein Heim für alte Menschen gewesen?
Ja. Ja.
Und du bist auch dort geblieben in diesem Bereich? Oder als VG kann man ja in verschiedenen Bereichen arbeiten?
Also ich habe dann VAB gelernt, Fachfrau Betreuung, und bin dann nachher eigentlich die 4 Jahre dort gewesen, habe die Ausbildung gemacht, bin nachher auf Schweiz, auch im Altersheim, bin dort 1,5 Jahre gewesen. Und dann habe ich gefunden, ich mache jetzt noch HF, habe dann mich für die Pflege HF beworben und bin dann neu angekommen, habe die Ausbildung angefangen gehabt, aber habe dann so ein bisschen auch gesundheitlich, also ich hatte davor schon so ein bisschen Hüftprobleme gehabt, und dann sind dann so ganz verschiedene Faktoren, haben dazu geführt, dass ich das abbrechen musste.
Na, wann sind die ersten Hüftprobleme aufgetaucht? Du hast im Vorgespräch schon gesagt, 8 Jahre, aber hat es schon vorher irgendwie eine Anzeichen gegeben?
Also ich als Kind habe ich viel gehört, dass sie mir einfach gesagt haben, du läufst jetzt auch noch wiest. Aber das ist wie so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie, man hat das wie nicht so ernst genommen. Oder ich weiss auch, in der Oberstufe habe ich zum Beispiel mal bei einem, wo man hat mir sogar rennen, habe ich das Velo nehmen, weil der Lehrer gesagt hat, ich sehe, dass du Mühe hast mit Laufen. Und dort ist es einfach, ich habe recht Übergewicht als Jugendliche. Und dann ist es einfach immer drauf geschoppt, ja, die ist einfach fett und die mag es einfach nicht und die ist einfach zu viel und will jetzt nicht. Und dann ist das wie so ein bisschen, ja, hat man das auch nicht so genau abgeklärt halt.
Aber nachher, wann hast du so angemerkt, nein, da mit der Hüfte ist etwas?
Also so richtig schlimm ist eigentlich geworden, wo ich habe in der HF schon gemerkt, dass viele sitzen, das verleide ich wie nicht. Das ist mir weh, es geht mir immer schlechter. Und dann habe ich gewusst, ich muss wieder etwas haben, wo ich Bewegung habe.
Ja.
Und dann habe ich nachher in einem anderen Altersheim noch einmal probiert und bin dort noch knapp 1,5 Jahre alt gewesen und habe 100% gearbeitet. Und dort habe ich wirklich gemerkt, dort bin ich noch, gegen Ende an, habe ich jeden Tag Schmerzmittel geknallt. Manchmal 3-4 Mal. Einfach, dass ich durch den Tag gekommen bin. Und dann habe ich aber schon gewusst, jetzt muss ich abklären. Und dann bin ich abklären. und bin zu Wollhäusen zu einem Facharzt für Orthopädie, wo meine Schwiegermutter dort mir empfohlen hat. Und dann hat er mein Röntgenbild angeschaut und dann macht er so zu mir, ja, also sie operiere ich dann hier nicht. Und dann habe ich ihn so angelangt und gefragt, ja, und warum? Mhm. Ja, also ich muss jetzt ins Inselspital verweisen, dort oben hat es Spezialisten, sie haben ganz etwas Seltenes.
Ehrlich.
Ja, und dann gell, bin ich ins Inselspital überwiesen worden und dann ist die Maschinerie mit Untersuchungen losgegangen. Und dann war eigentlich relativ schnell klar gewesen. Also ich kann mich noch erinnern, beim ersten Gespräch mit dem Chefarzt, der mich noch operiert hat, hat er mich gefragt, was ich arbeite. Mhm. Und dann sagte er mir so, ja, also die Hüfte muss operiert werden, aber wenn sie die operiert haben, dann können sie sicher sein, sie werden nachher nicht mehr ihren Beruf ausüben. Mhm. Dann sie sich schon mal mit dem Gedanken an Freunde, dass sie nachher umschulen müssen. Mhm. Und dann, gell, ja, ich war 23, gerade. Ich habe meinen Job geliebt und habe gedacht, ja, was mache ich nachher?
Genau.
Und dann habe ich das Gefühl, ja, die IV schaut schon. Und ja. Ah, dann, das war mir dort noch nicht so bewusst gewesen, dass das sehr ein langer Prozess ist. Mhm.
Ich glaube, so geht es ganz vielen, Silvia, dass man denkt, ja, wir sind da in einem guten Sozialsystem und da wird einem dann geholfen. Du hast es ein bisschen anders erlebt, gell?
Ja, ich hatte sehr schwierige Phasen. Ich habe dann die Hüfte operiert. Die Heilungszeit war mega lang. Ich hatte nachher noch Beschwerden. Dann beim Müssen von den Nägeln ist noch etwas schief gegangen. Mhm. Dann haben sie mir einen Muskel durchschnitten, den sie nicht hätten zählen. Und dann konnte ich noch das Becken nicht mehr stabilisieren. Und man hat dann einfach das halt auch gesehen, oder? Und unser Arbeitsmarkt ist darauf ausgelastet, dass die Leute funktionieren und dass man denen nichts ansieht. Und gerade in den sozialen Berufen bin ich dann wie so ein bisschen, habe ich mich manchmal gefühlt wie ein Fisch auf dem Mars. Also ich habe dann auch probiert, mit Hilfe der IV Sozialpädagogin zu machen. Mhm. Ja. Ich habe ein Praktikum gemacht, ein halbes Jahr. Ich bin mega gerne in dieser Stiftung Brändig in Luzern. Mhm. Mega, mega gerne.
Also mit erwachsenen Menschen,
ja, mit Behinderungen. Ja, mit Behinderungen. Mhm. Und ich habe ja das nicht so gekannt. Ich bin davor immer im Altersbereich.
Ja, gewesen. Das ist schon etwas anderes.
Und im Altersbereich ist ja viel Pflege. Und es ist ja darum anstrengend. Ich habe das Gefühl gehabt, ja, die Menschen mit Beeinträchtigungen, es waren ja viele Leute mit Beeinträchtigungen, die nicht unbedingt körperlich waren. Mhm. Und es hat mir auch mega gefallen. Aber dort war das so ein bisschen das Problem, wie, wenn man dann nicht mehr mit ihnen posten oder laufen oder wandern, dann habe ich dann nicht mega mithalten.
Das ist dir nicht mehr gut gegangen.
Ja, ich habe dann nur Teilzeit gearbeitet und habe Stein genug gehabt. Und dann hat dann nachher meine IV-Berufsberaterin entschieden, dass sie das quasi nicht unterstützt, weil sie nicht wissen, wie lange ich das nachher kann.
Das heisst, Umschulung zur Sozialpädagogin hat nicht funktioniert?
Nein, das hat dann die IV aus ihren Dingen wie abgebrochen.
Du selber hättest dich aber gesehen in diesem Bereich?
Ja, ich habe mich dort gesehen. Mhm. Ich habe schon gemerkt, dass ich körperlich am Limit laufe.
Ja.
Und ja, es war für mich nachvollziehbar gewesen, dass die IV gesagt hat, nein, das längerfristig funktioniert das nicht.
Aber hat es denn noch Alternativen gegeben? Oder einfach, wir brechen jetzt das ab und nachher?
Also, es hat immer geheissen, die Beraterin, die ich dort hatte, hat immer das Gefühl gehabt, ins Büro. Ich muss ins Büro. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, nein, also das Büro ist einfach nicht für mich. Ich muss etwas mit Menschen machen, ja. Etwas, wo mir Spass macht, ja. Sonst gehe ich psychisch kaputt. Mhm. Und dann habe ich mich dann weggewehrt und gefunden, nein, ich schaffe das. Ich tue auf eigene Füße, suche ich etwas. Und dann haben sie das abgeschlossen und haben das neu die Rentenprüfung. Und wie die Rentenprüfung so geht, die geht ewig. Mhm. Und ja, ich habe dann nachher weggefunden, ja, ich schaue jetzt, irgendetwas finde ich dann schon.
Ist in dieser Zeit auch ProCap Zentralschweiz in dein Leben gekommen?
ProCap habe ich eigentlich durch einen Zufall also mitbekommen, dass sie existiert. Ich habe davor das nicht gekannt. Ich habe irgendwie ein Problem gehabt und habe bei einer Beratungsstelle, ich glaube von der Landwirtschaft, hat mir jemand gesagt, aber es gäbe die Brocke, aber ich soll doch mich dort mal melden. Mhm. Wo es dann so ein bisschen, sie sind da nicht so spezialisiert. Und dann habe ich mich angemeldet und ja, so habe ich dann eigentlich den Richtigen gefunden.
Mhm. Was mich noch wundern würde, geht jetzt sitzen besser, weil wenn man dir ja ins Büro angetragen hat von der IV, und du sofort kannst sitzen, gar nicht so gut. Dann wäre ja auch zum Problem geworden.
Ja, also eben, ich bin der Meinung, ich bräuchte ein bisschen Wechselbelastung.
Ja, eben.
Also nur sitzen ist auch nicht okay.
Eben.
Ja. Ich habe dann nachher auf eigene Füße habe ich dann Jobs gesucht und ich habe hunderte von Bewerbungen geschrieben und habe dann nachher aber einen Job gefunden in der Aktivierung mit alten Leuten. Das war auch nicht körperlich in dem Sinn. Und ich war mega, mega gerne dort. Ich war 2 Jahre noch dort, bis Anfang 25. Bis dann eigentlich ich 2 Bandscheibenvorfälle hatte und dann halt raus war wieder.
Ja. Du hast jetzt gesagt, bis 25, das heisst, du bist dann schon Mutter gewesen?
Ja.
Wenn
ja.
Dein Mann und deine Kinder in dein Leben kommen?
Also kennengelernt habe ich meinen heutigen Ex-Mann im 2016. Mhm. Und das erste Kind haben wir im 19. Mhm. Das zweite im 22. Und die Hüft-OP war im 17. gewesen. Also ich habe eigentlich das Kind während dieser Phase gehabt. Und ich hatte mega, mega Glück gehabt, dass meine Familie das so mitgetragen hat, dass ich arbeiten konnte und das organisiert hat, dass die Kinder gut versorgt sind, wenn ich in diesen IV-Programmen drin war. Mhm.
Wie ist dir gegangen mit dem Lüpfen von Kind? Also es ist ja alles, ja, Achtung, ich sage etwas Mütterliches, es ist alles so körperlich, wenn man kleine Kinder hat. Die kleben ja dauernd an einem, die schlafen auf einem, oben betreut sie um. Und eine so eine typische Haltung ist als Mutter, oder? Man nimmt sie so an die Hüfte seitlich und dann stützt man sich dort ein.
Das ist bei mir nie gegangen, das mit dem seitlich tragen. Also ich habe schon, ich war jetzt nicht unbedingt eine Tragemami gewesen, aber ich bin echt sehr dankbar, dass meine Kinder so pflegeleicht gewesen sind. Ja. Oder sie haben es sich halt bei den anderen geholt,
ja,
beim Papi die, oder ja.
Das umtragen.
Wie hast du dich gefühlt mit dem immer wieder eben in diesem IV-Programm und immer nicht wissen und immer wieder müssen selber schauen? Du hast schon vorher angetönt, wie du den Arbeitsmarkt wahrgenommen hast. Dann bist du noch plötzlich auch Mutter geworden, musst keine Arbeit machen in der Familie und alles. Wie ist dir das so gegangen, psychisch?
Ja, ich habe das immer getragen, weil ich neu müssen. Oder? Ich habe gar keine andere Wahl gehabt. Ich habe gewusst, wenn ich jetzt psychisch auch noch übergehe, dann haben meine Kinder verloren, dann hat mein Mann ist verloren. Und ich habe gewusst, ich muss jetzt einfach. Mhm. Und ja, ich habe schon eine Phase gehabt, wo ich voll verzweifelt war, wo ich nicht gewusst habe, wo oben und unten ist und wie ich selber weitermache. Ja.
Was hat dir dort geholfen?
Ja, ich habe eine gute Kollegin, die eigentlich seit Jahren, mit ihr kann ich alles besprechen. Die hat mir viel, viel Sorgen, einfach darüber reden.
Mhm. Oder, ich ablösen.
Ja, auch bei meinem Vater habe ich alle ein bisschen erzählen. Aber bis zum Tod von meiner Grossmami war eigentlich auch meine Grossmami eine mega, mega wichtige Bezugsperson. Mhm. Die hat jeden Kummer angehört.
Mhm, schön. Wie ist dir finanziell gegangen, Silvia? Oder euch als Familie, als junge Familie?
Ja, es war ein riesiger Kampf, immer. Also eben, mein Ex-Mann hat auch immer so ein bisschen von der Hand ins Maul gelebt und ich dann auch, es ist gerade so gegangen, aber ja, man hat einfach nicht auf der hohen Kante gehabt. Und ich bin natürlich davor, ich habe sparsam gelebt, ich habe immer 100% gearbeitet, bis die Beeinträchtigung eingetreten ist. Und ich bin mich natürlich noch nicht mehr gewöhnt, oder sonst ist man sich gewöhnt, man arbeitet 100%, Ende Monat kommt der Lohn, du hast keine Sorgen, nichts.
Die Sicherheit gewesen.
Ja.
Ja. Und oftmals ist das alles weggebrochen.
Ja.
Und wie ist es jetzt?
Ja, jetzt im Moment ist es immer noch ein bisschen gleich. Also ich hatte das Glück gehabt, dass ich noch Krankentaggeldversicherung hatte vom ehemaligen Arbeitgeber, aber die läuft jetzt dann auch bald aus. Also der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig und darum, ja, jetzt wartet man wieder. Also es ja, ist immer ein bisschen das Warten.
Und das Aushalten, so die Ungewissheit aushalten, oder? Nicht wissen.
Ja, ja. Und vor allem eben, wenn man gerne arbeiten würde. Also ich denke, manchmal ich würde mega gerne wieder mal einen Ort einsteigen, aber es ist halt einfach so schwierig, ja, etwas zu finden, wo ein bisschen angepasst ist und wo man neu wertgeschätzt wird, oder?
Was könntest du dir vorstellen? Vielleicht hört das ja jemand, genau. Der denkt, Silvia klingt jetzt so wirklich motiviert und sie will schaffen. Ich habe da vielleicht etwas. Was könntest du dir vorstellen?
Also ich bin eigentlich absolut unkompliziert. Am liebsten würde ich wieder aber in einem Bereich, wo ich mit Menschen kann schaffen. Mhm. Also eben Aktivierung ist toll gsi oder eben man ordnet Beratung oder ja, es gibt Haufen Sachen. Ich kann auch nur an einer Kasse Billett verkaufen, das ist mir gleich.
Du kannst also, gut mit Menschen.
Ich kann gut mit Menschen, ja.
Und vom Pensum her?
Ja, Maximum 40%, ja. Weil also es ist eigentlich von IV her ist es 50% eingestuft, aber es ist so ein bisschen, meine behandelnden Ärzte sagen, so 40% ist eigentlich das Ideale.
Und wir dürfen nicht vergessen, deine Kinder sind jetzt 7 und 4, die brauchen dich auch noch fest. Es ist nicht so, dass die schon selbstständig durchs Leben gehen.
Ja, das ist sicher so. Also ich habe jetzt eben das Glück, dass ich es mit der Familie gut organisieren konnte, dass sie sie betreuen, wenn ich am Arbeiten bin. Mhm. Und ich habe das weder ausgleich halt auch ein bisschen gebraucht. Also ich vermisse das eigentlich.
Mhm. Eben, du hast gesagt, du willst auch ein bisschen sichtbar machen. Und was denn auch genau? Und was ist deine Bitte auch an die Gesellschaft, die das zulässt?
Ja, also die Hauptbitte ist einfach, dass man uns sieht, dass man uns wahrnimmt, dass man uns nicht so stigmatisiert und verurteilt. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich bin Arztzeugnis bringen vor x Jahren, wo das angefangen hat. Sie haben mich angeschaut, das wäre ich eine Ausserirdische. Und jetzt da kommt die Sozialschmarotzerin, die da einfach quasi Krankentaggeld ziehen. Also man hat es einfach gemerkt. Ich bin halt sehr ein intuitiver und sehr ein sensitiver Mensch. Ich lese zwischen den Zielen. Mhm. Und ja, das hast du gemerkt. Ich hatte das Gefühl, ich war voll integriert dort. Und kaum habe ich das Arztzeugnis gebracht, hast du gemerkt, jetzt bin ich nur noch auf dem Abstellgleis.
Also solange du gut funktioniert hast als Arbeitnehmende, ist alles gut gewesen. Aber sobald so die Einbrüche kommen, hast du das Gefühl gehabt, nimmt man dich nicht mehr ganz für voll.
Ja, genau.
Und stellt sich gerade als Schmarotzerin an, oder?
Das tut mir mega leid. Weil das ist unglaublich.
Das merke ich andersrum. Also mir traut man einfach nicht zu, weil man den Rostel sieht. Also, darum sage ich, was das anbelangt, habe ich vielleicht manchmal den einfachen Weg, weil ich kann nur überraschen. Also ich muss manchmal mit dem klarkommen, dass man mir wie Stereotype einfach drüber hängt. Darum sind so die unsichtbaren Behinderungen doppelt manchmal diskriminiert, weil zuerst wird sie wie voll genommen, nachher wird sie wie aus dem Produktiven so hinterfragt und nachher sind sie dann auf der gleichen Ebene wie ich. Nachher musst du wieder kämpfen, dass du eigentlich gleich auch noch, dass auch steil haben und auch produktiv sein willst, oder? Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
Ja, also es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also jetzt eben bei den Arbeitgebern habe ich so wie die Erfahrung gemacht. Nicht bei allen. Also jetzt der letzte war sehr, sehr kulant gewesen. Da bin ich oft ausgefallen. Und meine Chefin hat nie irgendwie etwas Negatives. Also,
schön.
Aber eben, wo das angefangen hat, hat es schon das eine oder das andere Mal gegeben. Dass dann halt so ein bisschen mit den Augen geht, jetzt hat sie schon wieder irgendetwas oder jetzt schon wieder eine Entzündung drin. Und dann denkst du manchmal, ja, ich mache das nicht extra. Mein Körper ist jetzt halt einfach ein bisschen...
Sucht sich niemand aus.
Ja, genau.
Wie geht es dir jetzt? Oder euch als Familie, du hast vorher gesagt, mein Ex-Mann, ihr seid inzwischen getrennt und auch geschieden. Wie kommt ihr miteinander Schlag?
Ja, wir haben ein bisschen ein lustiges Familienmodell. Also wir wohnen noch im gleichen Haus und er ist einfach in einer anderen Wohnung als ich. Ich wohne mit den Kindern unten in der Familienwohnung. Und das geht grundsätzlich sehr gut, weil für uns hat das immer viel Wert gehabt, dass die Kinder mit beiden aufwachsen und dass man auf Augenhöhe schaut, die Probleme zu lösen. Und das hat sich auch mit der Scheidung nicht geändert. Wir haben einfach wie so unterschiedliche Lebensvorstellungen gehabt und wir sind so jung zusammengekommen. Also ich hatte dort das Gefühl, es gibt nie einen anderen Mann, den ich lieben kann und er wahrscheinlich auch. Und ja, jetzt nach diesen 8 Jahren haben wir gemerkt, wir sind eigentlich in diesen 8 Jahren völlig andere Menschen geworden.
Mhm. Ihr habt aber auch viel zu tragen gehabt.
Ja,
das ist vielleicht wie in anderen Beziehungen, 20 und 30 Jahre, habe ich das Gefühl. Das ist ja unglaublich, was ihr habt müssen aushalten.
Ja, das ist schon so.
Aber das finde ich wahnsinnig schön, dass du sagst, uns ist es wichtig, dass die Kinder bei beiden sein können, dass wir auf Augenhöhe, dass ihr das nicht auf dem Buckel der Kinder austragen. Und ihr könnt euch in dem Fall auch abwechseln mit der Kinderbetreuung.
Also wir haben das Modell, Topwood ist eigentlich schon bei mir, aber er hat sie alle 2 Wochen. Und dann ist wirklich das Wochenende, wo er sie hat, da habe ich frei, da kann ich Kopf machen und gehen, wenn ich will. das ist schon auch schön, ein bisschen Zeit für mich haben, einen Ausgleich haben.
Was tust du dir denn gut an diesem Wochenende? Weißt, kannst du auch mal einfach nichts machen?
Das ist schwierig. Also das ist wirklich schwierig.
Ich habe jetzt gedacht.
Das ist Hochschule. Mhm. Aber dort kann ich vielleicht irgendetwas nähen oder plotten oder gehen mit Kollegen raus oder sonst mit der Familie. Weil es ist halt manchmal gleich so ein bisschen, wenn aber jetzt gerade der Vierjährige hat auch so ein bisschen gesundheitliche Probleme. Und das ist manchmal gleich anstrengend, oder?
Und wenn ihr ja, also wenn du nichts machst und daheim bist, sieht man dich. Also sehen dich Kinder, oder?
Ja, und nachher hängen sie nur an mir.
Genau, das ist also einfach, musst du fast abmachen und weggehen.
Ja, das ist...
Geht jetzt die Grösste schon in die Schule oder kommt sie in die Schule?
Sie kommt jetzt im Sommer in die erste Klasse.
Freut sie sich?
Ja, ich glaube schon. Also sie hat jetzt 2 Jahre Kinski gemacht und sie hat schon Freude, dass sie jetzt mal etwas produktiv ist. Sie tut sehr gerne rechnen jetzt schon.
Oh wow. Wie ist der Schulweg von euch oben runter?
Sehr weit.
Und sie laufen also, oder
geht's? Sie hat mega Glück, dass sie jetzt im Moment noch das Busabo hat. Weil sie am Mittag auch muss heim und das wird von der Zeit her gar nicht länger, dass ich mit dem Bus in die Schule. Aber das wird dann irgendwann auch nicht mehr sein und sie hat etwa, ich würde sagen, 35 Minuten, 40.
Je für einen Weg? Ja. Also im Postauto?
Nein, oder zu Fuss, wenn sie jetzt zu Fuss
geht. Wenn sie laufen.
Sonst läuft sie 10 Minuten, 10, 12 Minuten runter, geht mit dem Bus und ist nachher da vorne.
Das heisst auch wieder ein bisschen neuer Alltag für euch da ab dem Augsten.
Ja, wieder ein bisschen intensiver. Man muss sich dann ein bisschen mehr wieder mit dem Schulzeug befassen, wo sie jetzt halt im Kindesgehen einfach, sie hat das so geliebt, sie konnte gehen und kommen und ja, keine Hausaufgaben, nichts.
Wobei, wenn sie sich so freut und schon mal rechnen, wird sie sich auch auf die ersten Hausi freuen, das glaube ich schon auch.
Ja, ich denke schon, und sie hat sehr, sehr coole Lehrpersonen, wo man wirklich auch merkt, sie geht sehr gerne.
Und der Jüngere mit 4, hat er auch eine Spielgruppe oder sonst ein Angebot?
Nein, wir haben uns jetzt eben dagegen entschieden, das zu machen. Er hat sonst, also ich habe häufig Kollegen, die Kinder haben im gleichen Alter und er holt sich das ein bisschen so. Und wir haben ihn jetzt wieder zurückgestuft, weil er einfach so ein bisschen entwicklungsverzögert ist. Und jetzt ist noch rausgekommen, dass er eben so ein bisschen Hals, Nase, Ohren, noch eine OP braucht. Und darum haben wir das Gefühl gehabt, jetzt haben wir da nicht so. Er hat schon diverse Therapien.
Das ist wir da nicht stressen. Genug.
Ja, genau.
Ja. Von was träumst du, Silvia? Was wünschst du dir? Weißt du, wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaust? Kind, wo langsam eben auch Neues erlebt. In welche Richtung denkst du? Oder was wünschst du dir?
Ja, ich denke, ein Platz in der Gesellschaft. Also wie Teil sein von etwas. Etwas, wo mich ausgleicht, wo mich zufrieden macht. Vielleicht mal wieder eine Beziehung, die funktioniert. Ja. Und einfach, ja, dass man kann ohne Sorgen leben, also nicht ohne Sorgen, aber dass man sagen muss, dass man nicht so im Worst Case muss leben, wie ich die letzten Jahre habe, sondern dass man so ein bisschen eine Sicherheit hat, hey, mal, ich komme einigermaßen über die Runde, wenn ich einteile, komme ich gut durch.
Ja. Das wünsche ich dir so fest, Silvia, dass es einfach ein bisschen ruhiger in deinem Leben, ein bisschen weniger Stürme musst meistern.
Ja, da kann ich mich nur anschließen und dass nicht immer im dunkelroten Bereich muss laufen, sondern auch mal die grüne Wiese mit dem grünen Status kannst leben und ja, die Blümchen auf der Wiese darfst anschauen und das auch ein bisschen mehr einfach auch Zeit für dich und deine Liebsten hast und nicht schon in dem Kopf zu fest musst auf Strukturen von aufgleisen, darum auch von meiner Seite was alles kommt. Aber du bist jetzt bei ProCup, bist unser Mitglied. Wir werden uns sicher bei einem Mann, vielleicht bei einer GV oder Veranstaltung. Aber für den Sommer wünsche ich dir jetzt einfach gute Erholung.
Merci vielmals.
Und danke vielmals, dass du gekommen bist. Danke für die Mut, dass du deine Geschichte geteilt hast. Und ich weiss, dein Alltag ist wahnsinnig dicht. Und du bist heute einfach auf Luzern gekommen. Du hättest aber auch noch anders zu tun und hast dir die Zeit genommen.
Ja, mir war das mega wichtig. Weil ich habe schon manchmal gedacht, wenn die ProCup nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich verzweifelt. Also ich habe auch dort, ja, ich habe mich total wohl gefühlt, auch die 2 Beraterinnen, die ich jetzt hatte in den letzten Jahren, die sind so super und ja, ProCup hat mich eigentlich ein bisschen durch die Zeit durchgetragen.
So schön. Ja. Danke für die Wertschätzung,
danke. Silvia. Nadja, machen wir eigentlich Sommerpause jetzt?
Hey, ein bisschen schon. Ja.
Wolltest du ein bisschen erzählen, wenn wir wieder kommen? Also ich weiss es. Ich weiss es, glaube ich, nicht mehr.
Du verlässt dich da voll.
Ich verlasse mich voll auf dich.
Wir sind ja wirklich im Jahr von der Lebensgeschichte ein bisschen auch rollende Planung. Man darf sich nach wie vor bei uns melden, wenn man seine Geschichte mag teilen. Ich bin im Anfang Juli, treffe ich mich auch noch mal mit einem Mitglied, der Geschichte aber mag aufschreiben. Dann für das ProCap Magazin, das ist auch jeder Ausgabe jeweils ein Porträt drin. Das heisst, wenn man sich bei mir meldet, und ich immer schaue, was passt für diese Person. Eben, mag jetzt wie Silvia, die sagt, hey, ich habe noch nie einen Podcast gemacht, aber mal, ich komme, ich bin mutig genug. Oder sagt man, nein, vor einem Mikrofon reden ist es eher nicht. Ich möchte aber mit dir einen Kaffee trinken und reden und du schreibst es auf. Das ist auch möglich. Also, wir sind weiterhin offen und freuen uns auf ganz viele Lebensgeschichten.
Und was man sicher schon kann sagen, der 19. Oktober findet wieder an der Hintermusik ein Stubengespräch statt. Und das wird sicher wieder kommen. Wir wissen noch nicht, wer es genau ist. Aber das können wir euch sicher schon mal im Kalender rot markieren. Und auch von meiner Seite. Aber jetzt, ich glaube, nächsten Monat machen wir jetzt mal eine Sommerpause, weil wir zwei gehen auch noch ein bisschen weg. Aber nachher, so August, September, gehört ihr uns wieder. Ganz schöne Sommer und habt euch Sorge. Und nicht allzu heiß.